Deutschlandfunk, Information und Musik.
Wenn Sie in den letzten Jahren Zeitung gelesen haben, Fernsehprogramm geschaut oder Radio gehört haben, dann müsste Ihnen klar sein, die Gesellschaft ist gespalten. Sie ist polarisiert, unversöhnliche Lager stehen einander gegenüber. Ökos und SUV-Fahrer, Traditionalisten, Feministinnen, Großstädter gegen Landeier. Spaltung oder Polarisierung der Gesellschaft. Die Häufigkeit dieser Formulierung in den Printmedien hat sich in den letzten 10 Jahren ungefähr verdreifacht. Ein klares Zeichen dafür, dass wir es hier mit einem gravierenden Problem zu tun haben. Haben wir auch. Aber das Problem ist nicht die Spaltung, sondern die herbeigeredete Spaltung. Denn unsere Bevölkerung ist sich erstaunlich einig. Bei Themen wie Wohlstand, gleichgeschlechtlicher Ehe, Klimaschutz, durchaus Reizthemen also. Und da liegen die Meinungen keineswegs so weit auseinander, wie man meinen könnte. Das haben Forscher um den Soziologen Steffen Mau herausgefunden in groß angelegten empirischen Studien. Und nachzulesen ist das in dem neuen Buch Triggerpunkte. Der Titel verrät, natürlich gibt es Dinge, die Diskutanten regelmäßig an die Decke gehen lassen, aber von einer gesellschaftlichen Spaltung kann keine Rede sein, meint Steffen Mau. Vor der Sendung konnte ich mit ihm sprechen. Er lehrt als Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und ich wollte zuerst wissen, warum das Narrativ der gesellschaftlichen Spaltung derart populär ist.
Ja, das weiß ich auch nicht ganz genau, warum in der Öffentlichkeit diese Formulierung inflationär benutzt wird. Das ist ja ein Thema, das nicht nur Deutschland betrifft, sondern ja, Polen, Frankreich, Großbritannien, in den USA gibt es eine intensive Polarisierungsdiskussion. Und so ist das ein Stück weit nach Deutschland rübergeschwappt. Und wir haben natürlich Phänomene im öffentlichen Diskurs, auch in den politischen Auseinandersetzungen, wo wir schon sehen können, dass sich da Konflikte verstärken, dass bestimmte Gruppen vielleicht auch keinen Konsens mehr finden. Also unser Buch ist jetzt nicht als Beruhigungspille gedacht, sondern eher als Versuch, doch genauer auszubuchstabieren, worin eigentlich der Dissens besteht und worum wir uns eigentlich streiten. Und da würde ich schon sagen, also eine große Polarisierung ist das nicht. Also kein Keil zwischen zwei gesellschaftlichen Großlagern, sondern irgendwie etwas dazwischen.
Aber wem nützt denn diese Erzählung? Wahrscheinlich den Parteien oder Organisationen, die Menschen gegeneinander aufbringen möchten. Stichwort AfD zum Beispiel.
Ja, es hat vielleicht zwei Funktionen. Ja, einerseits gibt es diese Erzählung von uns und den anderen. Also die wollen irgendwie was ganz anderes und die wollen uns jetzt irgendwie eine Art von Gesellschaftsmodell aufdrängen, mit dem wir nicht einverstanden sind und gegen das man mobilisieren möchte. Aber es gibt natürlich auch die Polarisierung als ja Angsterzählung, also als Angstszenario im Zusammenhang mit Problemen der demokratischen Legitimation, mit Vertrauensverlust in öffentliche Institutionen, aber auch mit massiver auch Gewalt, die gibt's ja auch gegen Kommunalpolitiker, gegen marginalisierte Gruppen. Und da würde ich schon sagen, da hat die Polarisierungserzählung irgendwie so etwas wie so einen warnenden Charakter.
Nun haben Sie Ihre Umfragen, Ihre Forschungen im letzten Jahr durchgeführt, wenn wir auf heute schauen. Auf die Frage, ob zum Beispiel Zuwanderung ein Reizthema, ob Zuwanderung Vorteile oder Nachteile bringt. Dann antworten heute, also im letzten Deutschlandtrend, 64% Nachteile, nur 27% Vorteile. Bei Ihnen finde ich in dem Buch noch 60% aller Menschen, die meinen, dass Migration kulturell und wirtschaftlich bereichert. Da scheint ja in den letzten Monaten einiges passiert zu sein.
Ja, da ist viel Dynamik drin und wir versuchen das in dem Buch auch ein Stück weit einzufangen, zu zeigen, wie bestimmte Themen groß gemacht werden und dann auf die Agenda kommen und wie sich auch so bestimmte gesellschaftliche Diskurse um spezifische Themen, die wir den Triggerthemen oder Triggerpunkte nennen, herum entfalten. Also wirklich Aufreger, wo Leute emotional gepackt werden können. Und man sieht zum Beispiel am Migrationsthema, auch in vielen anderen sozialwissenschaftlichen Umfragen, dass das über lange Zeit eben nicht das Thema Nummer eins gewesen ist. Konflikte werden eben auch gesellschaftlich gemacht und hergestellt, angetriggert. Die sind nicht einfach nur da, sondern sie müssen in gewisser Weise auch inszeniert werden. Und da sind natürlich auch viele politische Akteure mit beteiligt. Da sind auch die Medien natürlich mit dran beteiligt. Und wenn so ein Thema erstmal in den Medien ist, dann nehmen die Leute das eben auch als Problem wahr. Also das heißt nicht, dass man nicht darüber berichten soll. Das ist ja auch die Aufgabe von Medien. Aber es ist nicht so, dass das sozusagen ein automatischer Trend ist. Wir sehen seit 2015, 16 auch ein relatives Zurückgehen, zum Beispiel dieser Migrationsthematik, wo ganz andere Themen in den Vordergrund rücken, Fragen des Wohnens, der Energiesicherheit und sonstiges.
Nochmal zum Titel Ihres Buches, Triggerpunkte. Das sind ja neuralgische Punkte. Jeder, der zu viel am Schreibtisch sitzt, der kennt das. Verspannung in der Schulter, drückt man drauf, zieht es bis in den kleinen Finger. Triggerpunkte bei Ihnen sind das Themen, bei denen die Leute an die Decke gehen, richtig?
Ja, uns hat natürlich schon gewundert, wenn es so ein bisschen so einen gesellschaftlich breiten Konsens über viele Themen gibt, wie kommt es eigentlich, dass sich auch Konflikte verhärten, dass plötzlich ja unterschiedliche Positionen nicht mehr wechselseitig miteinander kommunizieren können, wo es auch ja Gefühle von Ablehnung und Hass gibt. Und da haben wir eben dieses Konzept der Triggerpunkte genutzt, uns als analytischen Schlüssel, um zu verstehen, warum bei bestimmten Themen eben vielleicht eine sachliche Auseinandersetzung in eine emotionalisierte kippt, warum Leute rote Linien ziehen, warum sie sagen, das geht noch, aber das geht überhaupt nicht mehr und warum es auch Formen von Aversion gibt. Und das kann man so relativ gut rekonstruieren, wann immer so bestimmte moralische Grundintentionen irritiert werden oder angegriffen werden. Dann zum Beispiel reagieren die Leute relativ stark oder wenn sie das Gefühl haben, ja, da gibt es jetzt einen gesellschaftlichen Wandel, den ich eigentlich nicht mehr kontrollieren kann und der mich auch meine Autonomie beraubt.
Das sind ja Themen wie zum Beispiel das Gender-Sternchen oder Lastenfahrräder. Da fing es an zu brodeln unter Ihren Diskutanten. Warum ausgerechnet da? Warum nicht bei der Ungleichverteilung von Vermögen zum Beispiel, von Erbschaften?
Ja, ist interessant. Also das, da könnte man jetzt auch sagen, das sollte eigentlich ein Trigger sein. Mhm. Aber da würde man sagen, das ist diese Frage der ökonomischen Ungleichheit ist in gewisser Weise dethematisiert. Man sagen alle Leute, die Ungleichheit ist zu groß. Aber gleichzeitig gibt es da nicht viel Gegenwehr, weil es eben andere Motive gibt, zum Beispiel dieses Bekenntnis zum Leistungsprinzip, die da so ein Stück weit das wieder in eine andere Richtung drücken. Bei bestimmten Themen, Lastenfahrrad oder Gendersternchen, da haben Leute oft das Gefühl, dass sich ihre persönliche Lebensweise auf eine Art und Weise verändern soll, die für sie nicht mehr akzeptabel ist. Und da geht es gar nicht um die einzelne Maßnahme oder das einzelne Veränderungsereignis, sondern das wird häufig als Glied in einer längeren Kette interpretiert. So nach dem Motto, jetzt hat sich das schon alles geändert, jetzt kommt das auch noch. Mhm. Und da reagieren Leute sehr avers. Bei der Sprache ist es nochmal stärker, weil Leute Sprache eben doch als was persönlich Privates begreifen. Und weil sie eben oft das Gefühl haben, dass Sprachwandel, also wie er jetzt durch Institutionen, auch durch die Politik angeleitet wird, dass der eher von oben und in der Form der Bevormundung kommt. Und da gibt es eben dann Form von Reaktanz, dass man eigentlich sehr, sehr stark und sehr negativ darauf reagiert.
Aber diese Konflikte, die so emotional aufgeladen sind, wie Sie es gerade beschrieben haben, man könnte ja zum Beispiel, ich komme nochmal darauf zurück, den Widerspruch zwischen Einkommenssteuer und Kapitalertragssteuer aufladen. Das passiert nicht. Warum? Weil das Thema komplexer ist, weil es sich nicht so leicht emotionalisieren lässt. Wer drückt sozusagen die Trigger? Wer lädt die auf?
Ja, das ist schwieriger, dort offensichtlich Leidenschaften zu entfachen. Und wir sehen zum Beispiel in den unteren Schichten gar nicht mehr so stark, dass sie auf diesen vertikalen Klassenkampf ausgerichtet sind. Also oben, unten gegen oben und mehr Umverteilung. Den Reichen muss man was wegnehmen und die Lebenssituation der Ärmeren verbessern. So, es gibt eher so etwas, was wir moralisierte horizontale Positionskämpfe nennen. Also, dass man eher darüber nachdenkt, ja, was sind eigentlich legitime Ansprüche von Leistungsempfängern? Das haben wir gesehen bei der Diskussion um das Bürgergeld, dass es da auch in den einfachen arbeitnehmerischen Schichten relativ viel Skepsis gab. Und es gibt eben ein starkes Bekenntnis zur Meritokratie, also zur leistungsgesellschaftlichen Norm. Wer sich anstrengt, der soll eben auch mehr haben. Das finden viele Leute legitim. Und nicht nur die Leute, die davon profitieren und in den oberen Etagen der Gesellschaft sitzen, sondern auch die Leute, denen es gar nicht so gut geht. Und das schwächt im Prinzip so ein bisschen diesen klassenkämpferischen Impetus, wo man könnte irgendwie so ein Leiden an der Ungleichheit, auch eine Unzufriedenheit mit der Einkommens- und Vermögensverteilung insgesamt müsste doch eigentlich ein Trigger sein, sondern da gibt es sozusagen diese Arten von Gegenbewegung oder auch moralischen Grundüberzeugungen, die so ein Stück weit dagegen halten.
Was zeigt uns denn ein gesellschaftlicher Trigger und was folgt daraus? Kann sich eine Gesellschaft vielleicht dagegen schützen? Einfach wegmassieren geht natürlich nicht.
Nee, man könnte sagen, ja, so eine Mentalpflege wäre schon gar nicht so schlecht. Aber das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Die Triggerpunkte werden ja dezidiert auch angesteuert. Also es gibt politische Akteure, die quasi wie mit so einer Sonde den Diskurs abscannen, um zu gucken, ob es irgendwo Triggerpunkte gibt, die sie politisch bewirtschaften können. Weil sie eben wissen, dass man, wenn man diese Triggerpunkte sehr stark drückt, eben politische Leidenschaften weckt und möglicherweise Leute, die eigentlich vielleicht einer ganz anderen Partei anhängen oder ganz andere politische Neigungen haben, dann ins eigene Lager rüberziehen kann, indem man eben solche Themen ins Zentrum der politischen Debatte stellt. Ja, man kann natürlich versuchen, das öffentlich zu ignorieren und zu dethematisieren. Das ist oft nicht so ganz einfach. Man kann vielleicht auch versuchen, nicht jedes Fettnäpfchen dann in den eigenen Weg zu stellen und dann auch noch reinzulaufen. Also bestimmte Themen kann man vielleicht vermeiden. Und da ist natürlich auch die Politik so ein Stück weit selbst gefragt, weil wir eben jetzt auch sehen, dass auch Parteien in der Mitte, politische Akteure in der Mitte zunehmend versuchen, so eine Affektpolitik zu betreiben, also eine Politik der Emotionen, die diese Triggerpunkte ganz gezielt eben aufgreift und die dann zur politischen Mobilisierung nutzt. Natürlich, das muss einem Sorgen machen und das kann eben dann zu der befürchteten Polarisierung führen, die wir jetzt noch nicht festgestellt haben, aber wo wir sagen, ja, solche Triggerpunktpolitiken sind letzten Endes Einstiegstüren in so eine Richtung. Und wenn wir jetzt alle nur noch emotionalisierte Politik betreiben, an der Sache vorbei, dann würden wir wahrscheinlich irgendwann in so Freund-Feind-Schemata und auch Hassgefühle gegenüber politisch Andersdenkenden hineinkommen, was wir eigentlich nicht wollen.
Der Soziologe Steffen Mau über Triggerpunkte, so heißt das viel diskutierte neue Buch. Gerade ist es bei der Edition Surkamp erschienen.